Deutschlandfunk. Der Tag.
Da saßen alle und der Lehrer wie immer ganz vorne.
Da waren irgendwie 50 Kinder in einer Klasse.
Wenn der Lehrer jemanden nach etwas fragt, muss man aufstehen.
Und wenn der Lehrer reinkam in die Klasse, dann ist man aufgestanden und an die Seite von der Bank getreten. Und dann sagte die Lehrerin oder der Lehrer, Heil Hitler. Und wir mussten das erwidern und dann hieß es setzen. Dann ging der Schulunterricht los.
Das hat Waltraud Kimpel in unserer Kindersendung Kakadu bei Deutschlandfunk Kultur erzählt über ihre Grundschulzeit während der Nazizeit vor über 80 Jahren. Tatsächlich ist die Institution Grundschule gar nicht so viel älter. Erst seit der Weimarer Republik gibt es sie. Heute feiert sie ihr 100-jähriges Bestehen. Was lief gut, was geht besser, das ist gleich ein Thema. Aber vorher reden wir mal wieder übers Klima, genauer den Klimaschutz. In der Tag an diesem Freitag, den 13. September 2019. Ich bin Philipp May. Hi. Die Haushaltswoche im Bundestag geht zu Ende, aber ein Posten ist noch offen und bleibt auch erst einmal offen. Wie viel soll für den Klimaschutz ausgegeben werden? Es ist halt kompliziert, rechtfertigt sich die Bundeskanzlerin.
Deshalb werden wir zu unseren Zielen stehen. Wir werden auch zu unserem Ausbauziel bei den erneuerbaren Energien stehen. Wir werden am 20. September Vorschläge machen. Deshalb hat der Bundesfinanzminister auch noch keinen Vorschlag für den EKF gemacht, für den Klimafonds. Aber das wird zeitnah erfolgen. Es ist ja sinnvoll, die Klimabeschlüsse und die Besetzung des Energie- und Klimafonds gemeinsam zu machen.
Also nächste Woche will die Regierung bzw. das Klimakabinett Konkretes auf den Tisch legen. Immerhin sind jetzt schon die Pläne von Verkehrsminister Andreas Scheuer bekannt geworden. Allein er will für seine Maßnahmen zur Verkehrswende bis 2030 rund 75 Milliarden Euro haben. Macht das alles Sinn? Wie würden es die Experten machen? Die Frage habe ich mir von Volker Quaschning beantworten lassen. Sie kennen ihn vielleicht als Profi aus dem Rezo-Video. Er ist Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Herr Quaschning, bevor wir auf die einzelnen Maßnahmen kommen, die da geplant sind bzw. über die diskutiert wird, möchte ich mit Ihnen über zwei grundsätzliche Weichenstellungen der Bundesregierung regeln. Zum einen soll der Klimafonds und der Klima- und Energiefonds, EKF, der Bundesregierung ausgeweitet werden, womit dann die ganzen Maßnahmen des Klimakabinetts dann finanziert werden sollen. Wie viel muss da ungefähr rein?
Es ist ja immer eine Frage, wie man diese ganzen Maßnahmen realisieren und finanzieren möchte. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit Nummer eins ist, man versucht etwas über Ordnungsrecht zu machen. Ein Beispiel, Tempo 120, spart nicht viel CO2 ein, kostet aber gar nichts, nicht? Also das wäre praktisch die eine Lösung. Und man kann in ganz anderen vielen Punkten einfach auch die Maßnahmen durchsetzen. Dann kriegt man das für den Nulltarif. Oder man kann das Ganze über Anreize setzen. Das ist der Weg, den offensichtlich die Bundesregierung machen möchte. Und da wir relativ wenig Zeit haben, um klimaneutral zu werden, wird diese Anreizmethode irre teuer werden am Ende. Also das ist relativ klar, weil Deutschland geht es ja relativ gut. Wir wollen gravierende Verhaltensänderungen durchsetzen. Wenn wir das auf finanzielle Art und Weise machen, muss man in einem Land, wo es den meisten Leuten relativ gut geht, doch relativ hohe Anreize setzen. Ich kann da keine Zahlen nennen, aber da reden wir schon über viele hundert Milliarden Euro, der Anreizweg dann kosten wird.
Okay, ganz kurz, Sie sagen mit anderen Worten, ohne Verbote wird es nicht gehen, wenn man Geld sparen will, sozusagen.
Das ist die ehrliche Art und Weise. Ohne Verbote wird es wahrscheinlich sowieso nicht gehen. Das werden wir bei dem Anreizsystem in 5 oder 10 Jahren merken, dass man also hier Anreize gesetzt hat, zumal die ja auch relativ niedrig sind. Da können wir ja später vielleicht nochmal drüber reden.
Machen wir.
Dass die dann nicht die Wirkung entfalten, die man sich versprochen hat. Also muss man nachlegen. Entweder macht man dann noch höhere Anreize, dann wird es entsprechend teurer oder früher oder später kommt dann doch entsprechend, ich finde das Wort Verbot auch nicht irgendwie so gut. Es ist eine Regel. Das heißt, es gibt auch eine ganz klare Regel, dass ich mit einer Maschinenpistole durch die Innenstadt laufen kann, weil ich damit auch irgendwie jemand gefährden könnte. Und genauso müssen wir halt auch beim Klimaschutz entsprechende Regeln einführen. Und die werden nicht dazu führen, dass es uns danach irgendwie am Ende besser geht, nur dass wir uns sinnvoller verhalten, schlechter geht, sondern dass wir uns sinnvoller verhalten.
Okay, wir sprechen auch nochmal über die einzelnen Maßnahmen und wir sprechen über die Regeln, die Sie vorschlagen wollen, jenseits des Tempo 120 Limits auf Autobahn. Das habe ich mir jetzt schon mal aufgeschrieben. Ich möchte trotzdem noch die zweite große Weichenstellung, die da ja auf irgendeine Art und Weise wahrscheinlich kommen will, mit Ihnen besprechen. Stichwort CO2-Bepreisung. Daran führt grundsätzlich kein Weg dran vorbei, würde ich jetzt einfach mal sagen. Sagen Sie auch, weiß ich auch, dass Sie das sagen, Zertifikatehandel oder CO2-Steuer?
Auch hier muss man wieder die grundsätzliche Fragestellung dann auch hier in den Raum werfen. Also eine CO2-Bepreisung sorgt ja nur dafür, dass sich eine Lenkungsabgabe, also in der Schweiz heißt das auch nicht CO2-Steuer sowas, sondern das Lenkungsabgabe. Das heißt, man versucht, die Bürger von einer CO2-haltigen Art und Weise, Lebensweise, Energieverbrauch zu einer CO2-armen Energieverbrauch oder Lebensweise dann hinzulenken. So, ich muss aber erstmal diesen CO2-freien Weg aufbauen. Und da haben wir in Deutschland momentan die Situation, CO2-frei wäre in Deutschland nur der massive Ausbau der Solar- und Windenergie. Und hier haben wir derzeit die Regeln, dass die Bundesregierung plant, im nächsten Jahr den Solarenergieausbau deutlich zu reduzieren. Der Windenergiezubau liegt komplett am Boden. Das heißt, ich kann jetzt relativ hohe CO2-Steuern einführen, habe aber gar nicht die großen Mengen an CO2-neutralen Energieträgern, die dazukommen. Also insofern ist das eine Lenkungsabgabe, die momentan, wenn ich sie nicht kombiniert betreibe, dann mit dem Ausbau von Solar- und Windenergie, mit dem Aufbau klimaneutraler Alternativen, die dann im Prinzip ins Leere geht und dann im Endeffekt auch wieder nur irre teuer wird. Und mit den Preisen, die momentan angedacht sind, 40 Euro pro Tonne, die dann auch noch eine Rückvergütung hat, ich glaube, da ist vollkommen wurscht, ob man ein Zertifikat oder dann auch eine CO2-Steuer hat, die wird eine gewisse Lenkungswirkung entwickeln. Das sehen wir jetzt auch schon durchaus mit den Zertifikatspreisen im Strombereich, also bei der Braunkohleverstromung, da tut sich momentan ja auch so ein bisschen was, dass also mehr Gaskraftwerke genutzt werden statt Kohlekraftwerke. Aber wir müssen ja klimaneutral werden und so ganz leichte Verschiebungen, die sind nicht ansatzweise genug für das, was wir brauchen.
Wobei 40 Euro, das ist ja sogar der Preis, den auch Ottmar Edenhofer, der Chef des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, zumindest als Einstiegspreis
genau,
vorschlägt.
Genau, das ist ja immer die Frage. Also ja. Wir reden ja gar nicht mehr über das Schnellsteigen. Also es sind ja zwei Paar Schuhe, die man machen muss. Also wir wissen eigentlich, dass wir heute 180 Euro pro Tonne bräuchten, um einfach das zu machen. Der Schock wird dann allerdings so groß sein, dass die Bevölkerung dann früher oder später rebelliert. Und deswegen ist die Empfehlung, erstmal einen relativ niedrigen Einstiegspreis zu wählen, dass sich die Leute daran gewöhnen können und den dann relativ schnell ansteigen zu lassen. Das schnell ansteigen lassen habe ich jetzt schon nicht mehr so groß gehört. Also deswegen reden wir jetzt einfach nur über ein Einführen von einem Preis bei 40 Euro pro Tonne. Und wenn wir den dann langsam oder gar nicht ansteigen lassen, dann kann man es im Wesentlichen auch sein lassen, weil die Lenkungswirkung, die wir damit mit diesen niedrigen Preisen erzielen werden, ist gering. Und das sagen ja auch dann die Vertreter, also auch vom PIK, dass man sagt, also die 40 Euro ist nur der Einstieg und das müssen wir auch ganz klar so benennen.
Mhm. PIK, Potsdam-Institut für Klimaforschung, um das nochmal hier ganz kurz zu sagen. Okay, und grundsätzlich sagen Sie sowieso, solange es die Alternativen nicht gibt, ist diese ganze Debatte über CO2-Bepreisung im Prinzip eine Chimäre, habe ich das jetzt richtig verstanden sozusagen?
Na, das nicht. Also es ist ja schon sinnvoll, erstmal eine Lenkungswirkung einzusetzen. Wir müssen ja schauen, dass wir wegkommen von der Nutzung von Benzin, von Diesel, von Erdöl, von Heizöl, von Erdgas. Das heißt also, da müssen wir schnell weggehen. Das kann man, wie gesagt, auch über Regeln dann definieren. Also in Dänemark zum Beispiel darf ich seit einigen Jahren gar keine neuen Öl- und Gasheizungen einbauen. Das ist einfach die Regel und dann wird das gemacht, kostet den Steuerzahler erstmal nichts und man regelt das ganz schnell. Es gibt ja auch Beispiele in der Vergangenheit, dass das auch ganz gut funktioniert hat. Die EU hat ja zum Beispiel die Glühlampe vor einigen Jahren dann nicht mehr zugelassen. Da gab es ja auch einen Riesenaufschrei. Mittlerweile haben wir einfach LED-Lampen, die genauso billig sind wie Glühlampen. Es hat also hier einfach eine ganz einfache Regel dazu geführt, dass wir einen sehr schnellen Switch haben. Es ging schnell, es war wirkungsvoll und hat am Ende den Verbraucher auch nicht so sonderlich viel gekostet. Also ich würde ganz klar aufgrund der Kürze der Zeit immer noch mal diesen Weg ziehen, dass man sagt, also wo es irgendwo Sinn macht, auch entsprechende Regeln einführen. Und wenn ich jetzt überlegt hätte, wir machen eine Lenkungsabgabe auf Licht, ja, also so irgendwas, und hätten damit versucht, die LED durchzuführen, das hätte erstmal Jahrzehnte gedauert und wäre irre teuer gewesen. Also insofern macht es bei einigen Punkten dann auch gut, was zu machen. Und die LEDs waren auch noch gar nicht verfügbar. Das heißt, solche Regeln, also zumindest mal nicht zu dem Preis, den wir heute haben. Und das zeigt, dass solche Regeln auch sehr schnell Innovationen und Entwicklungen anstoßen können.
Würde ja dann dazu passen, würde dann ja direkt dazu passen, Entschuldigung, wenn ich hier mal so reingehe, wenn Sie sagen, wir brauchen gleichzeitig einen massiven Ausbau von alternativen Energien, Stichwort Windenergie, Solarenergie, ohne das wird es nicht gehen. Das würde dann ja möglicherweise auch dann einen weiteren Ausbau, ja, sagen wir mal, triggern, neudeutsch.
Naja, bedingt. Also es gibt ja zum Beispiel in Bayern Abstandsregeln, dass ich gar keine Windräder mehr bauen kann. Dann kann ich auch 5.000 Euro für die Tonne CO2 verlangen, wenn ich gar keine Flächen mehr habe, um in Deutschland Windräder bauen zu dürfen, kann ich auch nicht klimaneutral werden können.
Ist nicht eigentlich ein anderes Problem auch, dass im Prinzip der Strom ja da ist und produziert wird, aber da die Leitung, die Infrastruktur momentan eher das Problem sind, dass der Strom dann gar nicht zu den Endverbrauchern kommt, zumindest nicht dann, wenn man ihn braucht?
Naja gut, wenn ich in Bayern keine Windräder aufstelle und nur in Norddeutschland Windräder habe, dann brauche ich natürlich irgendwann eine Leitung von Norddeutschland nach Süddeutschland. Allerdings, das werden wir in der Kürze der Zeit in den Mengen, die wir an Leitungen brauchen, auch gar nicht realisieren können. Und Problem ist, wie gesagt, wir haben auch derzeit nur 14% erneuerbare Energien. Es ist ja nicht so, dass wir in erneuerbaren Energien ertrinken. Mhm. Das heißt also, wenn ich mir wirklich den Gesamtenergiebedarf anschaue, nicht nur den Strom, sondern auch die Wärme und den Verkehr, dann liegen wir in Deutschland derzeit bei 14%. Wir müssen auf 100% kommen. Und das in den nächsten 20 Jahren, da zeigt man, was da eigentlich so für eine Mammutaufgabe vor uns liegt. Und die Entscheidungen, die momentan getroffen werden in Bayern, in Nordrhein-Westfalen, ist, dass einfach die Flächen dicht gemacht werden und gesagt werden, hier dürfen gar keine Windräder mehr aufgestellt werden. Und dann helfen halt auch Anreizsysteme nicht, wenn einfach die Regeln, die wir aufstellen, es verhindern, klimaneutral zu werden. Das heißt, man muss auch die Regeln beim Ausbau der Windenergie, beim Verkehr auch dementsprechend anpassen, dass ich überhaupt Klimaschutz machen kann.
Wir müssen auf jeden Fall noch über den Verkehr sprechen, aber jetzt sind wir schon so mittendrin in dem Sektor Energie. Es gibt ja, ich sag mal, drei große Sektoren: Energie, Landwirtschaft, Verkehr. Das sind die Haupt-CO2-Emittenten. Können wir so festhalten, Herr Quaschning? Gut. Dann bleiben wir jetzt erstmal beim Thema Energie. Sie sagen, klarer Ausbau der erneuerbaren Energien, wenig überraschend, ist ja logisch. Kohleausstieg bis 2038 ist ja schon beschlossen. Ist das realistisch?
Naja, wenn wir wissen, dass wir zum Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens möglichst 2035 klimaneutral werden sollten, ist es wenig hilfreich, 2038 aus der Kohle auszusteigen.
Sind ja die letzten Kraftwerke und auch die in Anführungsstrichen saubersten.
Wenn ich 2035 nochmal klimaneutral werden sollte, dann bis 2038 Kohlekraftwerke betreibe, funktioniert das natürlich irgendwo nicht. Dann muss ich irgendwie Luftballon über den Schornstein halten und irgendwie das CO2 aufsammeln und irgendwo entlagern. Das heißt, das Datum ist viel zu spät. Wir bräuchten eigentlich 2030 als Ausstiegsdatum für die Kohle, zumal auch der Betrieb der Braunkohlekraftwerke den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien blockiert, weil die gar nicht mehr in der Lage sind, entsprechend diese schnellen Schwankungen von Solar- und Windenergie auszuregeln. Wir brauchen als Backup-Lösung schnell regelbare Gaskraftwerke. Das können die Braunkohlekraftwerke in Deutschland gar nicht erbringen und deswegen müssen wir uns von denen schnellstmöglich trennen. Ich denke, ein realistischer Zeitraum wäre 8 bis 10 Jahre, wenn man den Klimaschutz ernst meint. 2038, wie gesagt, ist viel zu spät und wird auch so oder so nicht kommen, weil allein ein moderater Ausbau der Solar- und Windenergie wird es relativ schwierig machen, überhaupt die Braunkohlekraftwerke weiter ins Netz zu integrieren.
Weil Braunkohle dann zu teuer wird, sagen Sie?
Die Braunkohlekraftwerke sind ja dafür gebaut, dass sie mit 7.000 Vollerstunden laufen. Also das Jahr hat 8.760 Stunden, also fast das ganze Jahr permanent im Betrieb sind. Und wir hatten jetzt im Frühjahr so viel Sonne und Wind, dass wir also dann die Kohlekraftwerke im Stop-and-Go-Bereich hatten. Das macht die Anlagen teuer und irgendwann unwirtschaftlich. Und die ersten Kohlekraftwerke in Deutschland werden ja gar nicht durch den Kohlekompromiss abgeschaltet, sondern weil die Kraftwerksbetreiber sie selbstständig und freiwillig stilllegen, weil sie zu teuer geworden sind. Und das muss man natürlich dann auch in Betracht ziehen. Und das ist ja auch ein Grund, warum die Bundesregierung bislang den Windenergiezubau ausgebremst hat und auch bei der Solarenergie im nächsten Jahr weiter bremsen möchte, damit der Kohleausstieg nicht von selber schneller kommt.
Machen wir hier erstmal einen Strich unter den großen Sektor Energie, weil wir müssen ja noch über Verkehr reden.
Okay.
Massives Förderpaket ist in Mache vom Verkehrsministerium. Andreas Scheuer, CSU, schlägt diverse Maßnahmen vor. 75 Milliarden Euro soll es schwer sein. Sie haben ja schon gesagt, dass es teuer wird. Hier ist die Zahl dazu. Unter anderem soll der Schienenverkehr ausgebaut werden. Der E-Autokauf soll massiv gefördert werden. Parallel natürlich dann dazu die Ladeinfrastruktur ausgebaut werden, damit die E-Autos nicht irgendwo stehen bleiben. Die Radwege sollen ausgebaut und alternative Kraftstoffe sollen entwickelt werden. Klingt doch alles super.
Ja, bis auf dazu, dass wir mit den Maßnahmen wahrscheinlich auch nicht mal ansatzweise 2040 klimaneutral sind, weil natürlich alles auf Freiwilligkeit beruht, nicht? Wir machen immer die Rechnung rückwärts. Wir sagen, wenn wir 2035, 2040 spätestens klimaneutral sein müssen, um unsere Klimaziele nach dem Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten und ein Auto lebt nun mal 10, 15 Jahre, gehen wir mal nur von 10 aus, dann dürfen wir eigentlich so um das Jahr 2025 überhaupt den letzten Verbrenner zulassen. Wenn wir danach Verbrennungsmotoren noch auf die Straße bringen, dann werden die natürlich über das Stichdatum, was wir eigentlich für unsere Klimaziele hinaus haben, dann weiter auf der Straße sein, CO2-Emissionen verursachen. Und das kann ich dann nur noch korrigieren, indem ich dann 2035 oder 2040 unendlich teure Abwrackprämien ausschütte, um diese alten, fehlgeleiteten, fehlgebauten Autos von der Straße nehme. Deswegen wäre eigentlich auch die sinnvollere Möglichkeit, dass man sich ein Stichdatum aussucht, wo man sagt, ab dem Dato darf eigentlich gar kein Verbrenner mehr auf die Straße kommen, oder wenn man es nicht verbieten will, dann sagt man, es wird einfach sehr teuer. Das heißt also, pro entsprechend Gramm CO2, was man ausstößt, dann legt man einen Preis fest, der dann sich jedes Jahr verdoppelt, und damit könnte man die Verbrenner natürlich sehr schnell vom Markt drängen und würde auch nicht sehr viel staatliche Gelder ausstoßen müssen. Wäre aber natürlich sehr unbequem für die Leute, die natürlich auch noch Autos haben, und würde natürlich auch bei der Bevölkerung wahrscheinlich nicht auf viel Gegenliebe stoßen. Und deswegen nimmt man lieber den Weg, dass man also die Leute mit Geld versucht zuzuschütten, dass die freiwillig ein Elektroauto kaufen. Aber wir haben ja schon seit einigen Jahren eine Kaufprämie für Elektroautos, und wir haben gesehen, die hat ja irgendwie überhaupt nichts gebracht, oder nicht überhaupt nichts, aber nicht ansatzweise das, was man sich vorgestellt hat. Und die Prämie soll jetzt auch nicht viel höher sein. Also zu erwarten, dass wir dann in 5 Jahren 100% Elektromobilität beim Neuzulassungsbereich haben, das ist ja eigentlich eher so ein Wunschtraum.
Ja, verstehe ich.
Ausbau des Schienenverkehrs und Radverkehr spricht überhaupt nichts dagegen. Das muss passieren. Da muss man auch staatliches Geld reinstecken. Das sind sehr sinnvolle Maßnahmen.
Okay. Was die Autos angeht, das klingt ja sozusagen ein bisschen wie das Verbot der Glühbirne, über die wir schon gesprochen haben,
genau.
In etwas größer. Jetzt wissen wir, dass es einen großen Glühbirnen, traditionsreichen Glühbirnenproduzenten in Deutschland gibt immer noch, geht es aber nicht sehr gut, Osram. Bei der Autoindustrie ist es ein bisschen anders. Da wissen wir, das ist im Prinzip das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Sie protestieren schon. Wird es da nicht möglicherweise ein wenig Probleme geben auf dem Arbeitsmarkt, wenn wir das...
Natürlich wird es die Probleme geben, aber die wird es so oder so gehen. Schauen Sie sich Osram an. Osram selber ist nicht der absolute Vorreiter bei der Entwicklung der LED-Technik gewesen. Das heißt, das ist in Asien passiert, und Osram ist der Technologie hinterhergelaufen. Deswegen ist natürlich durch die Umstellung der LED so einem Unternehmen wie Osram nicht gut gelaufen. Aber die LED wäre so oder so gekommen, halt 5 oder 10 Jahre später, wenn die EU das nicht vorgeschrieben hätte. Und dann hätten wir natürlich die gleichen Probleme, nur mit einem gewissen Zeitversatz gehabt. Beim Automobil wird das genauso passieren. Wir wissen, dass in absehbarer Zeit und in sehr absehbarer Zeit das Elektroauto preiswerter sein wird als der Verbrennungsmotor. Und die Chinesen sind technologisch gerade bei der Batterieentwicklung weit voraus. Das heißt, wenn wir jetzt nicht mit der deutschen Automobilindustrie Gas geben, dann wird es uns genauso gehen wie Unternehmen wie Osram, oder es gibt ja noch ganz andere Beispiele, Kodak. Ja, also das Fotounternehmen schlechthin mit Tausenden von Arbeitsplätzen, und dann kam die digitale Fotografie, und das Unternehmen hatte ja am Anfang sogar noch die Finger mit dabei bei der Entwicklung, hat das dann vernachlässigt und wurde dann einfach vom Markt, von den Asiaten überrollt. Und das wird uns im Automobil genauso passieren. Und schauen Sie sich die Automobilunternehmen an, also denen geht es momentan nicht wirklich gut. Also das heißt, man kämpft noch mit irgendwelchen Abgasskandalen, wo man versucht hat, in einem Umfeld, wo man technisch gar nicht mehr in der Lage war, die Werte einzuhalten, sich drumherum zu mogeln, dass es jetzt irre teuer wird. Und im Bereich der Elektromobilität laufen die deutschen Automobilhersteller noch hinterher. Es gäbe eine Chance noch, momentan haben sie vielleicht noch so eine kleine Chance, dass sie dann zu den Chinesen auch noch aufschließen können. Aber es ist die letzte Chance. Und wenn wir das nicht massiv unterstützen und weiterhin auf Verbrennungsmotoren setzen, die in 10 Jahren weltweit keiner mehr nachfragen wird, werden wir natürlich also auf dem Weg die Automobilindustrie viel, viel schneller zerstören, als wenn wir jetzt den schnellen, ambitionierten Weg in die Elektromobilität gehen.
Okay. Klingt sehr durchdacht und so sehr realistisch. Dennoch wurde mir jetzt neulich von einem Hörer vorgeworfen, das ist ja immer alles schön, was wir hier vorstellen im Podcast, aber es ist immer sehr viel Utopie dabei. Wie viel Utopie, glauben Sie, steckt in Ihren Vorstellungen?
Also wir haben die Technologien, die wir brauchen, um klimaneutral zu werden in 20 Jahren. Und Deutschland hat die Ingenieurskunst, und wir haben auch das Geld eigentlich dafür. Die Deutschen haben 5 Billionen Euro auf dem Sparbuch, und die EZB, also die Zentralbank, hat ja gerade Strafzinsen erhöht für Guthaben. Also die werden früher oder später auch an die Anleger durchgereicht werden. Das heißt, wir haben das Geld, wo wir gar nicht wissen, wohin damit. Wir haben die Technologie, wir haben die Ingenieure, wir können es eigentlich durchsetzen. Das Problem, was wir haben, ist eigentlich, dass die Leute nicht bereit sind, diese Veränderungen zu tragen. Zu sagen, okay, wir gehen jetzt den neuen Weg auf die Elektromobilität, ist am Anfang eine Umgewöhnung, auch vielleicht ein bisschen teurer oder vielleicht gar kein Auto mehr. Wir müssen ja dann auch noch im Ernährungsbereich uns verändern und diese Veränderungen
werden in Deutschland... Da haben wir gar nicht drüber geredet, schaffen wir nicht mehr. Machen wir das nächste Mal.
Können wir gerne machen, ja. Also das müssen wir auf alle Fälle alles umbauen und umswitchen und da sind die Leute einfach nicht bereit, in Deutschland sich in dem nötigen Maße zu verändern. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem und wenn wir dieses Problem nicht lösen, dann werden unsere Kinder und Enkelkinder einfach durch den Klimawandel so massive Probleme haben, dass es existenzbedrohend ist und deswegen finde ich es einfach inakzeptabel zu sagen, weil wir in meinem mittleren Alter uns nicht bewegen können und einfach mal sagen, wir machen mal den Urlaub ein bisschen anders und ernähren uns ein bisschen anders, unsere Kinder vor unlösbare Probleme zu stößen, das halte ich halte ich eigentlich für inakzeptabel und daran müssen wir arbeiten und das tun wir ja jetzt auch gerade, das ist ja auch diese große For-Future-Bewegung, die auf der Straße ist und deswegen habe ich durchaus Hoffnung. Ob es gelingt, das wird die Geschichte zeigen, aber aussichtslos finde ich es nicht.
Herr Quaschning, das war viel Stoff. Wir denken darüber nach. Gut, dass wir jetzt das Wochenende haben und dann reden wir das nächste Mal noch über den Sektor Ernährung, würde ich sagen. Den lassen wir jetzt erstmal an dieser Seite.
Okay, den lassen wir aus den und dann aus. Haben wir nochmal einen Termin fürs nächste Mal. Dankeschön.
Schönes Wochenende Ihnen, danke.
Ihnen ebenfalls, danke. Tschüss.
Tschüss.
Wir brauchen überall gute Grundschulen, im Osten, im Westen, in der Stadt, auf dem Land, in ärmeren und in reicheren Vierteln.
Sagt der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute in der Paulskirche in Frankfurt. Und warum sagt er das? Weil heute das 100-jährige Bestehen der Grundschule gefeiert wird. Ein guter Moment, um Bilanz zu ziehen. Deswegen ist jetzt Manfred Götzke in Berlin in der Leitung, Bildungsredakteur bei uns im Deutschlandfunk. Hallo Manfred.
Hi Philipp, grüß dich.
Grundschule ist erst 100 Jahre alt. Also eine vergleichsweise junge Institution. Mich hat das total überrascht, ehrlich gesagt, als ich gesehen habe, erst 100 Jahre, das 100-jährige Bestehen wird gefeiert. Wie geht's dir? Hat dich das auch überrascht?
Hat mich auch tatsächlich überrascht, muss ich sagen. 100 Jahre ist ja wirklich nicht so lang. Vor allem muss man auch sagen, dass mit der Weimarer Verfassung, wo die Grundschule ja beschlossen und eingeführt wurde, Grundschule als Schule für alle, gab es ja zum ersten Mal auch die allgemeine Schulpflicht, auch erst 100 Jahre alt. Und wenn man sich das mal klar macht, muss man sagen, 100 Jahre, gar nicht mal so lange her, ne?
Nee. Überhaupt nicht. Wie war es denn vorher?
Ja, vorher gab es sowas, das wurde allgemeine Unterrichtspflicht genannt. Also in Preußen schon seit 300 Jahren gibt es das, seit 1717. Damals vom preußischen König eingeführt. Aber der Unterschied ist eben Unterrichtspflicht. Da sollten sich die Eltern darum kümmern, wie sie ihre Kinder erziehen und unterrichten. Also man hat die zu Hause unterrichtet, man hat einen Privatlehrer engagiert, wenn man es konnte. Und damals war das halt so, nur die Eltern, die sich nicht um die Erziehung und das Unterrichten ihrer Kinder kümmern konnten oder wollten, deren Kinder mussten dann in eine öffentliche oder kirchliche Schule gehen. So war das ganz lange. Und kurz vor 1919, muss man sagen, war das zum Teil immer noch so. Also die Kinder reicher Eltern, die wurden von Hauslehrern nach wie vor unterrichtet. Dann gab es so Vorbereitungsklassen, Vorbereitungsschulen fürs Gymnasium, auch für die Kinder reicher Eltern. So und der ganze Rest, der ist in die damals wohl sehr überfüllten Volksschulen gegangen. Das war das eine. Und dann wurde natürlich noch munter getrennt zwischen Mädchen und Jungs. Und es wurde nach Konfessionen getrennt, also Konfessionsschulen von den Kirchen, katholisch, evangelisch. All das gab es bis dahin und das sollte sich dann ändern, 1919.
Also es war eine Zweiklassengesellschaft, trifft gar nicht, eine Vielklassengesellschaft nach Konfession, genau. Nach Geschlecht, aber vor allem nach Reichtum. Und
so
das
ist es.
Hat sich damit komplett verändert? War das das Versprechen sozusagen, was sich die Gründerväter der Weimarer Republik davon erhofft haben?
Genau, das war das Versprechen und das war die Idee. Man wollte die Unterschiede zwischen den Ständen aufbrechen, indem man halt gesagt hat, alle Kinder sollen eine Schule besuchen und die Eltern sollen sich auch nicht aussuchen dürfen, welche Schule die Grundschule die Kinder besuchen, sondern es ist wirklich nach Schulbezirken aufgeteilt worden, so wie das heute so ist. Aber
der berühmte Sprengel.
Der Sprengel, genau. Ja. Und ganz große Ausnahme. Damals war es so, das konnte diese Grundschulpflicht und die Schulpflicht, die Grundschule konnte nur, wurde gegen Widerstände der Zentrumspartei, der sehr konservativen Zentrumspartei eingeführt. Und die hat
Christlich-konservativ,
ja. Genau. Die hat sich einige Ausnahmen ausbedungen. Also die Konfessionsschulen, die sind erhalten geblieben. Das heißt, die Kirchen konnten weiterhin Schulen betreiben. Das ist bis in die 60er Jahre in der Bundesrepublik so gewesen. Und es gab das Privileg der Privatschulen. Also nach wie vor konnten die Kinder reicher, wohlhabender Eltern Privatschulen besuchen, denn die Vorbehalte dieser Eltern, dieser Familien, die waren nach wie vor sehr, sehr groß. Man wollte einfach nicht mit den Arbeiterkindern gemeinsam die Schule besuchen.
Aber klingt nach einer durch und durch sozialdemokratischen Reform sozusagen. Wir wissen, die Sozialdemokraten damals erstmals das Ruder übernommen, direkt nach der Weimarer Republik. Bildung soll nicht mehr abhängig sein vom Elternhaus. Das war das Versprechen der Grundschule. Und jetzt wissen wir auf der anderen Seite, immer noch, in keinem anderen Land ist die soziale Herkunft so entscheidend. Welche Schuld trägt die Grundschule da heute noch dran? Beziehungsweise konnte die Grundschule am Ende dieses Versprechen doch nicht ganz erfüllen?
Naja, sie konnte es schon erfüllen. Vielleicht gucken wir mal so ein bisschen in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals wurden ja dann mehr und mehr diese Konfessionsschulen aufgehoben und wir haben ja diese große Bildungsrevolution in den 60er, 70er Jahren, wo auf einmal in Deutschland dann nicht mehr so stark vom Elternhaus es abhing, welchen Bildungserfolg man genommen hat. Das hat sich dann halt wieder verändert. Man kann sagen, in den letzten 10, 15, 20 Jahren ist es halt ja wieder sehr, sehr stark geworden, die Abhängigkeit vom Elternhaus. Und da hat die Grundschule, man kann schon sagen, gewisse Schuld dran. Vielleicht aber nicht die Grundschule, sondern eher die Tatsache, dass es ja mittlerweile so ist, dass verschiedene Stadtteile ja sehr, sehr homogen geworden sind. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf Berlin gucken, haben wir Stadtteile, haben wir Bezirke und damit ja auch Sprengel und Schulbezirke, in denen halt sehr viele wohlhabende Leute wohnen. Was weiß ich, gucken wir nach Steglitz, gucken wir nach Zehlendorf. Sehr gute Grundschulen, sehr homogenes, bildungsbürgerliches Publikum dort und dann haben wir Schulen in Neukölln und im Wedding, wo wir fast 100% Kinder mit Migrationshintergrund haben und das führt dann auch wieder dazu, dass zum Beispiel in Berlin wie in keinem anderen Bundesland Bildung und Bildungserfolg von der sozialen Herkunft abhängt und da muss man dann wohl sagen, trägt die Grundschule auch eine gewisse Schuld dran und man weiß gar nicht so richtig, wie man das lösen soll, weil die Eltern entscheiden natürlich immer ganz pragmatisch danach, die wollen halt den besten Bildungserfolg für ihre Kinder. Das führt in Berlin zum Beispiel dazu, dass sehr, sehr viele Eltern Pseudo-Adressen anmelden in anderen Schulbezirken, damit sie ihr Kind auf eine gute Schule schicken können.
Manfred, du hast jetzt zwar gesagt, man weiß gar nicht, wie man das lösen kann, aber du wärst jetzt hier nicht in dem Podcast, wenn ich dich nicht trotzdem danach fragen würde. Gibt es Ideen?
Ja, es gibt so ein paar Ideen. Also es gibt zum Beispiel die Idee, dass man sagt, man führt neue Schulbezirksgrenzen ein. Also man hat das in Tempelhof-Schöneberg versucht, dass man geguckt hat, wie sind die sozialen Schichten in den einzelnen Teilbezirken und man zieht die Grenzen halt so, dass man eine bessere Durchmischung hinbekommt.
Aber das ist das Stichwort, Durchmischung. Es muss durchmischt
werden. Es muss durchmischt werden, ganz genau. Das ist das große Stichwort und das war so eine Idee. Dann war so eine Idee, dass man ganz gezielt Eltern aus bildungsnahen, reicheren, wohlhabenden Familien anspricht. Man hat eine gemeinsame Kita gehabt. Also in Berlin gab es so ein paar Ideen, dass man sagt, okay, wir bieten hier ein besonderes Schulprofil und obwohl wir relativ viele Kinder mit Migrationshintergrund haben, haben wir aber sehr gute Lehrer, wir haben einen Mathematik-Schwerpunkt, schickt doch eure Kinder auch hierher. Also da gibt es verschiedene Ideen dafür, aber es ist sehr, sehr schwierig, das
umzusetzen. Klingt ein bisschen so das, was man in den 60er, 70er Jahren gemacht hat in den USA, das sogenannte Busing, hat auch eine große Rolle gespielt in den ersten Demokratendebatten im Präsidentschaftswahlkampf, dass man schwarze Kinder ganz bewusst in weiße Viertel gefahren hat, um sozusagen diese Durchmischung hinzukriegen. Könnte ich mir vorstellen, könnte schwierig werden. Was für Probleme hat die Grundschule noch? Wenn ich an Probleme Grundschule denke, denke ich vor allen Dingen an Lehrermangel.
So ist es. Das ist das massivste Problem momentan. Ja. Es gab ja jetzt nochmal neue Zahlen, dass bis 2025 26.000 Grundschullehrer fehlen. Riesenproblem. Riesenproblem auch, dass die Lösung oder Scheinlösung momentan ist, dass sehr viele Seiteneinsteiger jetzt in der Grundschule unterrichten. Und es ist ja bekannt, dass der Schulerfolg der Kinder schon in den ersten drei Jahren angelegt wird. Und wenn da keine adäquaten, wenn da nicht die besonders guten Lehrer unterrichten, sondern irgendwelche Leute, die zum Teil noch nicht mal studiert haben, was wir in manchen Bundesländern ja sogar haben, dass das natürlich zu ganz, ganz großen Problemen in der Zukunft führen wird.
So, Manfred, ich weiß, du bist ein Wanderer zwischen den Welten. Sprich, du turnst mal in Berlin rum und du turnst mal bei uns in Köln im Kölner Funkhaus rum. Das heißt, du kennst zwei verschiedene Systeme. In Berlin ist die Grundschule 6 Jahre, in Köln ist die Grundschule 4 Jahre. Müssten die Kinder mehr Berlin oder mehr Köln wagen?
Naja, also wenn man sich die Bildungsländervergleiche anguckt, müssten es eigentlich mehr Köln wagen, weil Berlin in den vergangenen Jahren immer die rote Laterne war.
Auch nicht unbedingt ganz weit vorne.
Auch nicht weit vorne, aber grundsätzlich muss man schon sagen, längeres gemeinsames Lernen macht doch Sinn. Also Deutschland ist das einzige Land, das bis auf Berlin und Brandenburg, wo die Grundschule ja 6 Jahre lang ist, die Kinder schon so früh aufteilt, also nach der 4. Klasse. Kein anderes Land der Welt macht das. In Schweden, das Vorzeigeland in der Bildungspolitik, wo alle nach den PISA-Studien immer hingerannt sind, um zu gucken, was die besser machen. Da geht die Schule, die Grundschule bis zum 9. Schuljahr. Also da kann man mal sehen, wenn die anderen Länder im internationalen Vergleich nicht alles falsch machen, dann sollte man doch länger die Kinder gemeinsam lernen lassen und nicht nach der 4. Klasse aufteilen. In Bayern führt das ja zum Teil schon dazu, dass irgendwie nach der 3. Klasse dass der große Stress losgeht. Was ist mein Zeugnis nach der 4. Klasse? Komme ich aufs Gymnasium oder nicht? Und da entscheidet die 2. Nachkommastelle. Das ist ein Stress für die Eltern, das ist ein Stress für die Kinder, den man den Kindern doch nicht antun sollte.
Ja, kann ich mich gut dran erinnern. Ich habe in Bayern mein Volontariat gemacht. Jedes Mal im März oder so haben wir dann mindestens eine Talksendung dazu gemacht zum Übertritt aufs Gymnasium und das große Drama, das dann in den Familien losgegangen ist. Kann ich mich gut dran erinnern. Manfred, vielen Dank. 100 Jahre Grundschule, spannendes Thema. Morgen auch Thema übrigens bei dir in deiner Sendung Campus und Karriere von 14.05 bis 15 Uhr, morgen Samstag. Da vertiefst du das Thema nochmal mit mehreren Gesprächsgästen. Also da bitte reinhören. Vielen Dank, Manfred.
Sehr gern.
Eieiei, wir sind schon über die 30-Minuten-Grenze drüber. Überlänge also. Naja, ich lasse es jetzt trotzdem so. Es ist ja Wochenende. Vielleicht haben Sie ein bisschen mehr Zeit zu hören, diesen Podcast. Schreiben Sie mir gerne Feedback an dertag@deutschlandfunk.de. Am Montag übernimmt dann erst einmal Ann-Kathrin Büsker wieder. Wir hören uns dann am Dienstag wieder. Mein Name ist Philipp May. Bis bald und tschüss.